Willkommen auf Crime Time. Ich lese heute kurzweilige Kolumnen aus dem brandneuen Mordskalender 2013 aus dem Conte Verlag. Mordskalender 2013. Ein Tag ohne Krimi ist ein verlorener Tag. Aber wer kann es sich erlauben, täglich einen Krimi zu lesen? Die gute Nachricht, es geht auch anders. Mit etwa 850 Geburts- und Sterbedaten einheimischer wie internationaler Krimi-Autorinnen und Autoren. 53 informativen und kurzweiligen Kolumnen zum Genre sowie Terminen, Zitaten und nützlichen Adressen wird der Krimikalender 2012 nicht nur zum täglichen Begleiter durch die Welt der Spannungsliteratur. Er funktioniert auch als kleines Krimilexikon, gibt Lesetipps, ist eine Entdeckungsreise und berichtet über Grundlegendes, Absurdes, Witziges rund um Krimi und Verbrechen. Kurzum, ein Kalender zum Nachdenken und Nachlesen, ein Appetitmacher, ein ideales Geschenk, nicht nur für unersättliche Krimi-Fans. Obduktion 6. Held des Monats Tom Ripley. Wer einen Krimi liest, schlägt sich auf die Seite des Guten, der das Böse bekämpft und am Ende triumphiert. Bei Gentleman-Ganoven wie Arsène Lupin drücken wir ein Auge zu. Weil sie die wirklichen Unholde zur Strecke bringen, sehen wir ihnen ihre eigenen Schwächen gerne nach. Sie erinnern uns zudem daran, selbst nicht perfekt zu sein und sind somit ideale Identifikationsfiguren. Tom Ripley jedoch ist wahrhaft böse. Schon als er 1955 erstmal in Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley, auftaucht, macht er keinen Hehl aus seinen Absichten. Er ist gekommen, um zu morden. Ripley ist gut aussehend und wird im Film daher von Schauspielern wie Alain Delon dargestellt, etwas vage verrucht in seinen sexuellen Präferenzen, ein charmanter Typ, faszinierend und böse. Aber er schreckt nicht ab. Was in der brillanten Charakterisierung liegt, die Highsmith ihrem Helden mit auf den Weg gibt. Sie ist eine Meisterin des feinen psychologischen Strichs, der hier die grobe Zeichnung des gut-böse Bildes ersetzt. Sie selbst bekennt, die Autorin habe eine Schwäche für Missetäter, und diese Schwäche teilen viele Leserinnen und Leser seither mit ihr. Das Böse, das von Ripley ausgeht, wird nicht moralisch gewertet. Es ist eine Konsequenz aus dem Leben selbst. In vier weiteren Romanen treibt Tom Ripley sein Unwesen und sorgt entscheidend für eine Differenzierung des Genres, indem er mit einem seiner ehernen Gesetze bricht, der problemlosen Identifikation mit dem positiven Helden. Heute sind diese Helden bisweilen Serienmörder wie Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer von Thomas Harris oder in den Romanen von Jeff Lindsay, Barry Eisler und anderen. Die Stimmigkeit eines Tom Ripley, dieses teuflischen Engels, erreichen seine Nachfolger indes nicht. Mit ihm hat Patricia Highsmith die Kriminalliteratur emanzipiert, aus dem Schwarz-Weiß-Schema gelöst. Ein nicht zu unterschätzender Beitrag für das Bestreben des Genres, der Welt, die es beschreibt, näher zu kommen. Obduktion 9. Wie viel Krimi muss es sein? Ist Wolfgang Herrndorfs Sand ein Agenten-Thriller? Gehört eine von Peter Naders Parallelgeschichten im gleichnamigen über 1700 Seiten starken Roman zum Krimi-Genre? lässt sich Luis Sepulvedas Der Schatten dessen, was wir waren, tatsächlich als eine Mischung aus Krimi und Zeitreise lesen? Jeder Leser, jede Leserin wird sich die Fragen selbst in hoffentlich fruchtbarer Lesearbeit beantworten müssen, denn was einen Krimi zu einem Krimi macht, entzieht sich einer endgültigen Definition. Dafür sorgen nicht zuletzt diejenigen, die Krimis schreiben oder Romane, die Elemente des Genres verwenden. Und natürlich kann man die Beweislast, was nun Krimi sei und was nicht, auch umkehren. Unbestrittene Kriminalromane wie etwa die Georges Simenons oder die von Ross Thomas lassen sich dezidiert als Gegenwartsbeschreibungen, Studien des Bürgertums und politischer Mechanismen lesen, also nicht Krimis. Ein beinahe schon skurriler Fall kam 2011 mit Sandro Veroneses XY auf den Markt. In einem Wäldchen unweit eines abgelegenen italienischen Bergdorfs werden 11 Leichen gefunden. Bei allen werden unterschiedliche Todesursachen, natürliche wie unnatürliche, attestiert. Ein Opfer starb gar durch die Attacke eines längst ausgestorbenen Hais. Wer war der Täter? Diese Frage stellt sich nicht. Es scheint so, als führe Veronese seine Leser bewusst in die Irre, gaukle ihnen einen Krimi vor, um ihnen etwas ganz anderes zu liefern. Einen Roman über die Katastrophen hinter der Normalität, über Sinnsuche und Sinnfindung, über die Selbstzerstörung und die Neuschöpfung der eigenen Identität. Kein Krimi also. Oder doch? Spannend ist das Buch auf jeden Fall, gerade weil es alle Erwartungen einer auf Detektion und Auflösung fixierten Leserschaft düpiert. Und gerade darin liegt eine Stärke von Literatur, ob nun Krimi oder nicht. Obduktion 10. 6. März 1981. Der Fall Marianne Bachmeier. Es ist eine spektakuläre Tat, der wohl aufsehenerregendste Fall von Selbstjustiz in der Bundesrepublik Deutschland. Am 6. März 1981 erschießt die 30-jährige Marianne Bachmeier in einem Verhandlungssaal des Landgerichts Lübeck den Mörder ihrer Tochter Anna, 7, einen Mann namens Klaus Grabowski, der das Kind im Mai 1980 in seiner Wohnung sexuell missbraucht und danach getötet hatte. Die Schüsse von Lübeck sind der Auftakt eines bis dahin unbekannten Medienhypes. Marianne Bachmeiers Tat findet zunächst die Zustimmung weiter Teile der Bevölkerung, ein Reflex, der bei der Kombination Kindermörder und Todesstrafe bis heute wohl unverändert geblieben ist. Hinzu kommt, Marianne Bachmeier ist eine attraktive Frau, sie ist kein verhärmtes Mütterchen. Aber sie ist auch eine Frau mit Vergangenheit und langsam wendet sich das Blatt. Mit 16 hat Marianne Bachmeier ihr erstes Kind zur Welt gebracht und ebenso zur Adoption freigegeben wie ihr zweites, das sie mit 18 bekommt. Die Nachricht von einer Vergewaltigung macht die Runde. Erste Gerüchte, Marianne Bachmeier habe Kontakte zum Rotlichtmilieu, tauchen auf. Als sie im November 1982 wegen Totschlags zu 6 Jahren Haft verurteilt wird, steht längst nicht mehr die Tat im Vordergrund. Es ist die Person der Täterin, an der sich die Gemüter erhitzen. Für eine Viertelmillion D-Mark hat sie ihre Geschichte zudem an den Stern verkauft, was weitere Spekulationen und Verdächtigungen nährt. War die Tat geplant, um berühmt zu werden? Steckt hinter Bachmeiers Behauptung, Sie habe den Mörder ihrer Tochter davon abhalten wollen, unwahre Dinge über ihre Tochter auszusagen, egoistisches Kalkül. Nach 3 Jahren Haft entlassen, heiratet Marianne Bachmeier und übersiedelt mit ihrem Mann, einem Lehrer, nach Nigeria. 1990, frisch geschieden, zieht sie nach Neapel und arbeitet dort in einem Hospiz. Ihr früher Tod, 1996, bringt den alten Fall noch einmal in die Schlagzeilen. Einen Fall, an dem sich die Mechanismen einer Sensationspresse geradezu beispielhaft studieren lassen. Obduktion 11. Kitty Genovese und der Bystander-Effekt. Am frühen Morgen des 13. März 1964 wird die 28-jährige Kitty Genovese, Geschäftsführerin einer kleinen Bar, unweit ihrer Wohnung im New Yorker Stadtteil Queens, von einem Mann attackiert, vergewaltigt, ausgeraubt und durch zahlreiche Messerstiche getötet. Solche Taten sorgen maximal ein paar Tage für Schlagzeilen, bevor anderes sie aus den Zeitungen verdrängt. Im Fall von Kitty Genovese jedoch ist es anders, und das hat Gründe. Die junge Frau nämlich stirbt quasi in der Öffentlichkeit. Mindestens 38 Augen- und Ohrenzeugen aus benachbarten Wohnungen können ermittelt werden. Niemand eilt der bedrängten Frau zur Hilfe. Es dauert lange, zu lange, bis sich jemand aufrafft und die Polizei ruft. Zu spät für Kitty Genovese. Sie verblutet im Flur des Apartmenthauses, in dem sich ihre Wohnung befindet. Der Täter Winston Mosley, ebenfalls 28 Jahre alt, wird später ermittelt und, auch wegen 2er weiterer Morde, verurteilt. In den Wochen nach Kitty Genoveses Tod beginnt eine bis dahin einmalige Pressekampagne, die den Umstand, dass niemand der in Lebensgefahr befindlichen Frau zu Hilfe kam, zum Anlass nimmt, die emotionale Kälte der Gesellschaft zu beklagen. Kommentatoren, Leserinnen und Fernsehzuschauerinnen entrüsten sich, wobei man allerdings recht nonchalant mit den Fakten umgeht. Konnten jene 38 Zeugen wirklich ahnen, was tatsächlich geschah? Zweifel sind angebracht. Die Wissenschaft jedenfalls spricht seither vom Bystander- oder Kitty Genovese-Effekt, Zuschauereffekt, wann immer Fälle von unterlassener Hilfeleistung zu registrieren sind. In einer Menge verlässt sich das Individuum auf die Verantwortung der anderen und wird selbst inaktiv. So die sozial-psychologische Erkenntnis. Auch die Kriminalliteratur hat sich des Themas immer wieder angenommen, zuletzt in Didier Decoins »Der Tod der Kitty Genovese« 2011 und Ryan David Jahns »Ein Akt der Gewalt« 2011. Mischungen aus Fakten und Fiktion, die den Medienhype unter die Lupe nehmen und fragen, ob der behauptete Zuschauereffekt in Wahrheit nicht eher ein öffentlicher Entrüstungseffekt ist. Obduktion 12. Heldin des Monats März, Karin Lietze. Mit einem Coitus interruptus führt sich Kriminalhauptkommissarin Karin Lietze in die deutsche Kriminalliteratur ein. Kaffee kochen kann sie auch nicht richtig. Dafür raucht sie Zigarillos. Sie lebt und arbeitet in Berlin, 1987 wohlgemerkt, Noch sitzen die Latte-Macchiato-Mütter vom Prenzlauer Berg in schwäbischen Schulbänken und träumen vom Traummann. Die Stadt besteht aus zwei Teilen und wenigstens der eine, der westliche, ist noch einmal zersplittert. In Gute und Böse, Nutten und Freier, Bullen und Ganover, Angeber und Angeber. Vor allem jedoch in Stimmen. Viele Dialekte, viele Tonfälle, die wie eine einzige Kakophonie klingen mögen, wenn man das Ohr in dieses akustische Armageddon hält. Hier in Berlin arbeitet auch Pieke Biermann, Karin Lietzes geistige Mutter. Sie hat hier in allen möglichen Jobs gearbeitet, jetzt schreibt sie Kriminalromane. Potsdamer Ableben ist ihr erster. Drei weitere werden folgen und ihre Autorin unter diversen Krimi- und sonstigen literarischen Preisen begraben. Pieke Biermann weiß, worüber sie schreibt. Sie kennt die Milieus, vor allem aber kennt sie die Sprachen, die man spricht, wenn man nicht Schriftdeutsch spricht. Ihre Heldin arbeitet im Team. Einem Team, das ein wenig absonderlich zu sein scheint, aber bei genauerer Betrachtung nicht ist. Absonderlich ist die Stadt, sind die Menschen dort, die Opfer, Täter, Zeugen, Komparsen von Verbrechen sind. Sie sind ein Spiegel, in dem sich die Vorwendegesellschaft betrachtet, dann in Violetta 1990, Herzrasen 1993 und 456 1997 auch die Wende und die Nachwendegesellschaft. Karin Lietze und die Ihren, immer mittendrin, historische Zeiten, historische Romane. Eine historische Leistung, die das Niveau der deutschen Kriminalliteratur auf Höhen hebt, von denen sie sich nie wieder erholt und fortan bevorzugt auf den flachen Flächen des Regio-Serienkiller-Befindlichkeitskrimis weidet. Ohne Pieke Biermann allerdings, die sich inzwischen den realen Verbrechen zuwendet, eine True-Crime-Chronistin wird, viel übersetzt, viel rezensiert. Obduktion 19. Die neuen Bösen. In einem Interview zeigte sich der Schriftsteller Martin Walser vom Zusammenbruch der Finanzmärkte im Jahre 2008 so fasziniert wie bei einem Krimi. Es dauerte nicht lange, bis auch die Krimischaffenden selbst dies erkannt hatten und sich daran machten, ein neues Feindbild zu kreieren. Den Finanzhai oder Banker. Eine neue, für viele unbekannte Welt tat sich auf. Die Welt der Finanztransaktionen, der unsichtigen Kartelle im Hintergrund, ein Ereignis von globalen Ausmaßen, das sich nun in die bewährte Form des Krimi pressen ließ. Aus dem beliebten Serienkiller wird der Serienzocker. Einer der ersten, der sich den Vorgängen widmet, ist Petrus Markaris mit »Faule Kredite«, veröffentlicht er 2010 den ersten Band einer Trilogie der Krise, die der auch international bekannte griechische Autor vor der eigenen Haustür erlebt. Einen anderen Weg geht Robert Harris in einem Roman mit dem für die Krise pragmatischen Titel »Angst«. Ein Hedgefonds operiert mit einem genialen Computerprogramm, das die internationalen Finanzmärkte zu steuern vermag, oder aber ins Chaos zu stürzen. Harris' Roman ist eine aktuelle Version von Goethes Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr zu bändigen weiß. In Deutschland nähert sich Horst Eckert mit »Schwarzer Schwan« dem Thema an. In bewährter Manier inszeniert Eckert eine actionreiche Geschichte um Investmentbanking und politische Korruption als kritischen Polizeiroman. Die Reihe der Romane, die uns die Krise erklären wollen, ist jedenfalls beeindruckend. Markus A. Will präsentiert uns den Bad Banker, als neuen Prototyp des Bösewichts. Rainer Siegel identifiziert die Wurzel des Bösen, Überraschung, in der Gier. Weil aber eine Finanzkrise allein keinen Krimi macht, verarbeitet Wolfram Fleischhauer in Torso auch gleich noch die Stasi-Problematik mit. Und während sich Kai Hensel in Das Perseus-Protokoll wie Makaris dem griechischen Elend widmet, operiert Paul Grotes der Champagnerfonds lieber im kulinarischen Ambiente Frankreichs. Wenn schon Krise, dann aber mit Stil. Obduktion 23. Held des Monats Jean-Baptiste Adamsberg. Er ist ein Solitär, dieser Jean-Baptiste Adamsberg. Eher klein gewachsen, aber mit unendlichen Hirnwindungen, Leiter der Brigade der Pariser Polizei, umgeben von merkwürdigen Gehilfen, die ebenfalls alle Einzelstücke sind. Traumatisierte, Träumer, Querköpfe, einige gar mythische Figuren. Und erst die Fälle. Es geht um Unsterbliche. Der 14. Stein 2004. Untote. Der verbotene Ort 2008. Ein wütendes Heer aus verstümmelten Gespenstern. Die Nacht des Zorns 2011. Die durch nächtliche normannische Wälder reiten und die Bösen bestrafen. Hier hilft keine nüchterne Logik, obwohl Adamsberg trotz aller Eingebungen weit davon entfernt ist, die Realität zu ignorieren, er sieht sie nur anders. Hier helfen allein die verschrobene und langsame Denkweise eines wie Adamsberg und die besonderen Fähigkeiten seiner Getreuen. Die Romane der Französin Fried Vargas, die eigentlich Historikerin und Archäologin ist, und mit bürgerlichem Namen Frédérique Audin-Rousseau heißt, haben sich in Europa längst als Maßstab für außergewöhnliche, spannende und auf eine verquere Art philosophische Kriminalliteratur etabliert. Schon die Protagonisten der ersten Krimis, Louis Kehrweiler und die drei Evangelisten, sind besondere Typen, deren Sicht auf die Welt meilenweit entfernt ist von Nüchternheit, und dennoch klarer als die der kalten Logiker. Doch erst mit Adamsberg findet Vargas ihre Idealbesetzung. Seine Denk- und Vorgehensweise lässt sich vielleicht am schönsten in einem Zitat aus »Die Nacht des Zorns« beschreiben. Einen Schmetterlingsflügel in einem Ballungsraum von 2000 Seelen zu finden, war ein utopisches Unterfangen im Vergleich mit der berühmten Nadel im Heuhaufen, die zu finden Adamsberg nie unüberwindbar erschienen war. Es reichte, das Heu zu verbrennen, dann hatte man die Nadel. Diesem Feuerwerk lesend zuzuschauen, gehört sicher zu den schönsten Abenteuern der gegenwärtigen Kriminalliteratur. Obduktion 26. Der Büchermörder. Neben dem Schicksal und mysteriösen Tod des Mannes, der sich Kaspar Hauser nannte, erregen auch andere Kriminalfälle das frühe 19. Jahrhundert und befeuern die Fantasie von Journalisten und Schriftstellern. Einer der spektakulärsten ist der Fall des Geistlichen Johann Georg Tinius. Aus kleinen Verhältnissen stammend, arbeitet sich Tinius am 22. Oktober 1764 in Starkow, Niederlausitz geboren, durch Begabung und Fleiß zum Magister der Theologie hoch und wird schließlich Pfarrer im sächsischen Poserna. Von Anfang an ist Tinius ein schwieriger Charakter, aufbrausend und nicht gerade ein Vorbild geistigen Lebens. Zudem klagt er über schlechte Behandlung seitens seiner Vorgesetzten und über die miserable Bezahlung. Das hat einen guten Grund, denn Timius braucht Geld für Bücher. Ganze Bibliotheken erwirbt er. Am Ende verfügt er selbst über eine imposante Sammlung von über 50.000 Bänden. Häufig kauft er auf Pump. Der Schuldenberg wird höher. Und Timius verfällt auf eine fatale Idee. 1812 erschüttert der Raubmord an einem reichen Kaufmann Leipzig. Ein Jahr später erleidet eine vermögende Witwe das gleiche Schicksal. Zeugenaussagen weisen auf Timius als Täter. Ein 10-jähriger Prozess beginnt. Mühsam werden Indizien ausgewertet, denn der Angeklagte leugnet vehement. 1823 wird er schließlich zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Bis zu seinem Tod 1846 leugnet Timius. Er schreibt seine Autobiografie und veröffentlicht, noch im Zuchthaus einsitzend, theologische Werke. Den ersten literarischen Niederschlag findet der Büchermörder in dem Kriminalroman »Der tolle Hans« von Adolf Streckfuß, 1871. Der Dramatiker Paul Gurk verwendet den Stoff 1936 und 2005 wagt sich Detlef Opitz mit »Der Büchermörder, ein Kriminal«, formal experimentierend an den Magister und seine Manie. Von seiner voluminösen Bibliothek muss sich Timius bald trennen. Sie wird versteigert. Auch Goethe, so erzählt man sich, habe einige Bände erworben. Obduktion 36. Wilhelm Raabe spielt mit dem Krimi. Als sich das 19. Jahrhundert seinem Ende zuneigt, hat es neben umwälzenden technischen und gesellschaftlichen Veränderungen auch ein neues Genre geboren, den Kriminalroman. Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelt sich eine Dramaturgie, deren oberstes Ziel das Herstellen von Spannung ist, die Ungewissheit, die dem Leser auch über ödere Passagen des Textes hinweghilft, weil zum Finale die Fallauflösung als Belohnung auf ihn wartet. Wie man damit souverän spielt, zeigt Wilhelm Raabe 1891 in seinem Roman »Stopfkuchen«. Eine See- und Mordgeschichte soll das sein und ist beides doch nur am Rande. Eduard, der Held, kehrt nach langem Aufenthalt am afrikanischen Kap in seine Heimat zurück. Er trifft Heinrich Schaumann, seinen Jugendfreund, wieder, den alle Welt ob seines Körperumfangs Stopfkuchen nennt. Er lebt mit seiner Ehefrau abseits des Dorfes, ein Geächteter, seit sein Schwiegervater eines Mordes bezichtigt worden war, den man ihm aber nicht nachweisen konnte. Man hat sich viel zu erzählen. Das heißt, meistens ist es Stopfkuchen, der erzählt. Er schweift ab, er langweilt seine Zuhörer, die ihn drängen, zur Sache zu kommen. Da spielt Stopfkuchen seinen größten Trumpf aus.
Er wisse nämlich, wer der Mörder sei, der Schwiegervater jedenfalls nicht.
Seine Zuhörer sind elektrisiert. Wer war's? Stopfkuchen vertröstet sie, wie jeder gute Krimi-Autor. Ganz gemach erzählt er weiter. Er hat sein Ziel erreicht. Das Publikum hängt an seinen Lippen. Nie wird die Gabe des neuen Genres greifbarer als hier. Raabes Roman ist ein ironisches Augenzwinkern. Man toleriert selbst den einschläferndsten Stil, solange als Belohnung ein überführter Mörder winkt. Die Mordgeschichte ist das Zuckerstück, mit dem eine bittere Medizin verabreicht wird, denn Raabe erzählt die Geschichte einer gesellschaftlichen Ausgrenzung.
die man vielleicht ohne den Thrill nicht gelesen hätte. Und das wäre sehr schade gewesen. Obduktion 43. J.D.H. Temme, der Pionier. Wenn es einen Urvater der deutschen Kriminalliteratur gibt, dann heißt er Jodocus Donatus Hubertus Temme. Der gelernte Jurist kommt nicht freiwillig zum gerade erblühenden und wie erwartet übel beleumdeten Genre. Er ist einer der Wortführer der Revolution von 1848. Ein überzeugter Demokrat und zugleich in preußischem Staatsdienst, was nicht gut gehen kann. Temme wird entlassen, gar kurzzeitig inhaftiert und flieht schließlich in die liberale Schweiz. Hier steht er vor dem Problem, seine vielköpfige Familie ernähren zu müssen. Zwar findet er eine Professur in Zürich, die ist jedoch zunächst undotiert. Er entsinnt sich früherer schriftstellerischer Versuche und verdient den Lebensunterhalt fortan als Autor für die aufkommenden Familienzeitschriften. Temme, der sich als Jurist zeitlebens mit Recht und Gerechtigkeit beschäftigt, schreibt Kriminalerzählungen und Romane, und das nicht ohne Erfolg. Zwischen etwa 1850 und seinem Todesjahr 1881 verfasst er eine große Zahl vielgelesener Erzählungen, die das Genre in Deutschland entscheidend prägen. Originell ist sein Stil. Ein auf den ersten Blick trockenes Juristendeutsch, das sich aber in seiner Nüchternheit und Schlackenlosigkeit als ideal entpuppt. Mit der düsteren, von Ausweglosigkeit geprägten Erzählung »In einer Brautnacht« nimmt Temme bereits vieles von dem vorweg, was später als Noir bekannt wird. In »Der Studentenmord in Zürich« 1872, Neuauflage 2006, rollt er einen authentischen Mordfall im Immigrantenmilieu der Schweizer Metropole auf. Eine Schilderung der Repressionen, die man seitens der preußischen Obrigkeit gegen die geflüchteten Freiheitskämpfer ausübte. Lange Zeit vergessen, erlebt Temme seit einigen Jahren eine bescheidene Renaissance. Sammelbände mit Erzählungen sind in neuen Auswahlen erschienen und erlauben eine Würdigung Temmes. Sie zeigen auch, dass er entscheidend daran beteiligt war, den Schritt von der zumeist moralisch inspirierten Verbrechensliteratur, etwa bei Schiller oder Kleist, zur modernen Kriminalliteratur zu vollziehen.